Schön, eure Gesichter zu sehen.
Ganz unterschiedliche Gesichter. Jeder von euch sieht anders aus. Die Geschichte, die ich... Oh, jetzt muss man ein neues Kissen holen. Ja, auch Kissen. Ach nee, wieder zurückgebracht. Sehr gut. Sehr schön. Vielen Dank, Johanna. Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ist von einem Jungen. Und der Junge heißt Robinson. Robinson ist in Afrika geboren. Welche Hautfarbe haben Menschen in der Regel, die in Afrika geboren sind?
Braun oder schwarz?
Also dunkel, braun, schwarz, manchmal richtig feste. Bei uns war jetzt vor kurzem jemand im Haus, der hat uns ein neues Dachfenster gemacht und der war schon richtig dunkel. Aber der hatte ein Gesicht wie ich, auch ein dunkles Gesicht natürlich. Und dann habe ich ihn gefragt, habe gesagt, sind Sie so ein dunkler Hauttyp? Da sagt er, nein, eigentlich nicht. Aber mein Papa ist Amerikaner gewesen und der war schwarz. Robinson war so weiß in Afrika, so weiß wie dieses Blatt. Wie kann sowas passieren? Der hatte krause Haare, aber ein weißes Gesicht. Habt ihr eine Idee, wie sowas passieren kann? Eine Idee, du? Er war größere, auch nicht? Was würdest du sagen?
Dass vielleicht seine Mama nach Afrika gegangen ist und die weiße Hautfarbe hat?
Nein. Bitte?
Ein Albino?
Ganz genau. Es war ein Albino. Das bedeutet, bei Tieren kennen wir das öfters mal, ne? Dass Albinos eigentlich ganz weiß sind und so rote Augen haben manchmal, je nachdem, ganz unterschiedlich. Und in Afrika kommt das öfters vor, dass Kinder, obwohl sie ganz dunkelhäutige Eltern haben, weiß im Gesicht sind. Jetzt ist das in Afrika natürlich, wenn jemand ganz weiß ist, und alle anderen sind schwarz. Komisch, ne? Und da gibt es Menschen, die denken, dass jemand, der ganz weiß ist, so wie dieses Blatt, einen bösen Geist hat. Doch, das glauben die Menschen. Und das ist so schlimm, dass die Eltern Angst haben, wenn sie ein weißes Kind geboren haben, ein Albino, dass das von irgendjemandem getötet wird. Und die Eltern von Robinson, die wussten das. 2 Jahre haben sie Robinson versteckt. 2 Jahre. Und dann haben sie gebetet und haben gesagt, lieber Gott, wir können ihn nicht länger verstecken. Wir bringen ihn jetzt in den Wald und hoffen, dass sich jemand um ihn kümmert. Und sie sind mit Robinson, 2 Jahre alt, in den Wald gegangen, haben ihn dort ausgesetzt und nach Hause und nie wieder gesehen. Und sie haben gebetet und gehofft, dass irgendjemand sich um Robinson annimmt. Die Holzfäller vielleicht, die in den Wald gehen. Und tatsächlich, eine Frau hat Robinson aufgenommen und großgezogen. Und er wurde groß, größer als ihr. Und als er 16 Jahre alt war, ist er auf die Suche gegangen nach seinen Eltern. Und er hat seine Eltern gefunden. Und sie haben geweint, als sie sich gefunden hatten. Sie haben ihn erst gar nicht richtig erkannt, aber ein weißer Afrikaner ist einfach sofort fällt sofort auf. Und sie haben so geweint und sie waren so glücklich, Robinson wieder zu sehen. Und vor allen Dingen, dass er noch am Leben war. Und sie haben lieben Gott gedankt. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Wir konnten es nicht. Und Robinson hat es verstanden und hat zu seinen Eltern gesagt, danke, dass ihr mich trotzdem geliebt habt, bis jetzt noch liebt und dass ihr darum gebetet habt, dass Gott eine Lösung findet. Was lehrt uns die Geschichte? Auch wenn Menschen mal ganz anders sind, als wir meinen, dass sie sind, sind sie trotzdem von Gott geliebt, von ihren Eltern, von Mama und Papa geliebt, wenn sie welche Eltern haben. Und Gott guckt nicht auf die Hautfarbe, sondern er schaut ins Herz der Menschen. Und das sollen auch wir lernen, in das Herz der Menschen schauen. Nicht wie sie aussehen, sondern wie es im Herzen aussieht. Jetzt dürft ihr wieder auf eure Plätze gehen.
Liebe Zuhörer meiner Predigt, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal so gesagt habe hier. Und doch hoffe ich, dass die meisten von euch mir in den nächsten 30 Minuten zuhören. Wenn wir nicht durch unsere medialen Techniken abgelenkt werden, die meisten ja von uns haben. Ja? Wir sitzen da und dann wird gestrichen und Antworten geschrieben. Was guckt man, was ist Neues an Facebook los bei meiner Community? Ich bekomme eine Nachricht, wichtig, muss ich antworten, E-Mail, alles ist hier. Bei mir ist jetzt ein bisschen größer ausgefallen, möglich. Ich für meinen Teil, ich muss da aufpassen. Heute Vormittag saß ich hier vorne, dann sagt mir der Bruder Proske, konzentrier dich mal auf deine Predigt, guck nicht die ganze Zeit in dein Handy. Das Risiko, dass wir uns von der Technik ablenken lassen, ist groß. Ich verwende sogar manchmal die Technik, und das wird heute auch wieder der Fall sein, jetzt noch nicht, aber später, wo es dann auch nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Wie oft habe ich vor einer Gemeinde oder vor einer Versammlung gestanden, einen Vortrag gehalten und die Präsentation lief nicht. Kennt ihr das? Alles vorher ausprobiert und dann, wenn es losgeht, bumm, nichts geht. Aber das ist die Welt, in der wir leben. Eine Welt, die so vielfältig geworden ist, dass sie nicht mehr berechenbar ist. Eine Vielfalt von Angeboten und Nachrichten, die uns manchmal gefangen nehmen, vielleicht sogar wütend machen. Und vielleicht wird auch heute meine Predigt den einen oder anderen, weiß nicht, wütend machen, ärgerlich machen, nachdenklich machen, hoffentlich zumindest. Ich nehme zurzeit Formulierungen aus der politischen Welt wahr, die mich gefangen nehmen, und manchmal ist es sogar so, dass ich sie gar nicht mehr hören will. Die jüngsten Äußerungen verschiedener Politiker über den Umgang mit Menschen, die auf der Flucht sind, die machen mich teilweise wirklich wütend. Da wird mit dem nicht ausgesuchten Schicksal von Flüchtlingen auf Kosten einer bevorstehenden Landtagswahl, und ich sage das bewusst, Stimmung gemacht, die meine Eltern, das bestätigen sie mir, an das Dritte Reich erinnern. Für diejenigen, die nicht wissen, was das Dritte Reich war, das ist der Nationalsozialismus gewesen mit allen seinen Facetten. Es werden zwar modernere Begriffe verwendet, man spricht von Transitzentren oder von Asyltourismus, aber auch Begriffe wie Recht und Ordnung müssen durchgesetzt werden. Sie erinnern mich an die deutsche Geschichte und ist vielleicht leider zutiefst deutsch. Ich habe heute in der Gruppe hier, vielleicht ist hier auch bayerisch, entschuldigt bitte den Vergleich. Ich habe heute in der Gruppe gesagt, wie gehen wir mit Menschen um, die uns, ja, die von außen kommen, die eben nicht Deutsche sind, ja? Ist euch schon mal aufgefallen, wenn wir nach Südbayern fahren, also teilweise glaube ich auch hier in Unterfranken, habt ihr schon mal ein Gästezimmer gefunden? Gibt es. Aber wisst ihr, was in den meisten Fällen an den Zimmern dran steht, die frei sind? Fremdenzimmer. Wir haben in der Bibel zwei Prophezeiungen, Und wenn ich an unsere politische Situation im Moment in Europa und auch auf der anderen Seite des Ozeans in den USA denke, zwei Prophezeiungen, die an Aktualität nichts übertreffen im Moment. Die eine Prophezeiung steht in Daniel Kapitel 2. Ich werde sie gleich vorlesen, ein Teil davon zumindest. Und die andere in Offenbarung Kapitel 12. Ich lese mal jetzt zunächst aus Daniel Kapitel 2 einige Verse vor. Und das sagt Daniel zu dem König, als er das Standbild ihm erklärt, und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen und mit Ton nicht mengen lässt. Die Weltpolitik, die wir im Moment erleben, lässt diese Prophezeiung des Daniels aus meiner Sicht wieder sehr deutlich werden. Ich habe von meiner Tochter aus den USA etwas geschenkt bekommen, das ich euch zeigen möchte. Und dazu werde ich mich jetzt aufgrund der Wärme etwas entkleiden. Ich habe ja gesagt, es kann sein, dass ich einige jetzt ärgere. Sie hat mir dieses T-Shirt geschickt, weil sie auch eine begeisterte Bibelschülerin ist und die Bibel sehr gerne liest. Und dieses T-Shirt möchte ich euch jetzt zeigen. Ich weiß nicht, ob einer schon gesehen hat. Mein Bauch kommt jetzt mehr zur Geltung. Also nicht auf den Bauch schauen. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Damit laufe ich manchmal um. Wollte ich hier bei euch mitbringen. Du möchtest es auch? Weil ich kann ja meine Bestellung weitergeben. Da kommt ja bereits. Sie kommen demnächst wieder, vielleicht kannst du ein paar mitbringen. Ich weiß, vielleicht kannst du es dir auch hier machen lassen, vielleicht in Deutsch, das wäre sicherlich sinnvoller. Bitte? Wenn ihr euch diese Abbildung anschaut, wir kennen dieses Standbild und wir haben viel darüber schon gesprochen. Ich glaube, seit es dem die siebenten Tagsadventisten gibt, ist dieses Standbild immer wieder gezeigt worden, ganz unterschiedlich. Jetzt ist hier alles Englisch, aber ich denke, wir kriegen das hin. Dieses Standbild von Daniel, etwa 600 vor Christus, dem Daniel gezeigt worden, hat den Kopf aus Gold, das ist Babylon, die Brust aus und die Arme aus Silber, das ist Medo-Persien. Die Hüfte aus Bronze oder Kupfer, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, ist Griechenland. Dann die Beine aus Eisen, das ist Rom. Und jetzt, das finde ich gut an diesem Bild. Jetzt steht da unten ein Fragezeichen. Also das finde ich auch gut an diesem T-Shirt, dass da unten ein Fragezeichen steht. Sind sogar die Jahreszahlen angegeben, ja? 476 ist das letzte, das ist Rom. Und dann ein Fragezeichen. Ich möchte jetzt nicht auf die einzelnen Abschnitte eingehen und das groß nochmal erklären. Das ist nicht das Ziel meiner Predigt heute, sondern dieses Fragezeichen. Das ist mir wichtig. Und noch etwas ist mir wichtig. Etwas fehlt bei diesem Bild. Wisst ihr, was fehlt? Der Stein, der ohne Zutun von Menschenhänden das Bild an den Füßen trifft und dann steht im Bibeltext und miteinander zermalmt von unten nach oben. Eisen, Kupfer, Eisenton, Kupfer, Silber, Gold. So steht es da. Also die Wertigkeit, die am Anfang sehr wertvoll war, wird jetzt gerade von unten nach oben wieder aufgerollt. Als Adventisten haben wir immer einen sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, dass das Fragezeichen unten durch Europa ersetzt wird. Hat seine Berechtigung, kann man so sehen. Europa ist ein Land, und wir leben das ja zurzeit auch, wo man so versucht, mit allen Mitteln es zusammenzuhalten. Und es scheint sehr schwer zu sein. Immer schwieriger, je länger die Geschichte im Moment ist und je spannender die Geschichte wird. Aber mir geht es gar nicht darum, diese Sache so auszulegen zu sehr oder darüber zu diskutieren, ist das jetzt Europa oder nicht. Das Entscheidende, was aus meiner Sicht der Text sagt, ist, er sagt, es wird teilweise ein starkes und teilweise ein schwaches Reich sein. Und dieses starke und dieses schwache Reich wird wie lange existieren? So lange, bis der Stein ohne Zutun von Menschenhänden dieses Bild zerstören wird und alles miteinander zermalmt. Der Stein ist aus unserem Verständnis das Eingreifen Gottes, die Wiederkunft Jesu und der Beginn einer neuen Zeit. Der zweite Text, dazu brauchen wir kein Bild, wenn ich euch den vorlese, da haben wir genug Fantasie, uns das vorzustellen. Der zweite Text ist aus Offenbarung Kapitel 13. Nur ein Vers. Aus der Erde sah ich dann ein anderes Tier aufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und es redete wie ein Drache. Jeder von uns kann sich so ein Tier vorstellen. Dazu brauche ich keine Abbildung an der Wand. Wie ein Lamm aussieht, weiß jeder von uns. Und wie ein Drache redet, kann sich auch jeder in seiner Fantasie vorstellen. Als Adventisten sehen wir in diesem zweiten Tier die USA. Und ich habe im Moment den Eindruck, dass das momentane Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten von Amerika diesem Bild sehr, sehr nahe kommt. Er sieht aus wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Ich meine, wenn ich noch so aussehen würde im Alter von ihm, ja, da würde ich wahrscheinlich auch lammähnliche Züge haben, ja? Zumindest äußerlich gesehen. Wie man noch so gut aussehen kann mit 72, noch so viel Haare auf dem Kopf haben kann, das werde ich mit Sicherheit nicht mehr haben. Der ist immer so, also wie aus dem Ei gepellt erscheint er mir. Doch wenn er den Mund aufmacht oder in seinem Twitter-Account einige Sätze oder Worte eingibt, dann hat man manchmal den Eindruck, dass da Worte sichtbar werden, die einem alles andere als angenehm scheinen und auch nicht angenehm sind. In den meisten Fällen benutzt er eine Art und Weise in seiner Kommunikation, die an seinem politischen Gegenüber kein gutes Haar lässt. Ich will das gar nicht weiter bewerten. Darum geht es mir gar nicht. Aber für mich stellt sich die Frage, wenn wir Adventisten diese beiden Prophezeiungen sehen, also hier unten das Fragezeichen, die Zeit, in der wir jetzt leben, und das Lamm, das redet wie ein Drache oder aussieht wie ein Lamm und redet wie ein Drache, wie gehen wir mit diesen Prophezeiungen um? Manchmal kriege ich auch so, es wird ja heute überhaupt nicht mehr gepredigt. Ich hoffe, dass diejenigen, die das zu mir auch ab und zu mal sagen, zumindest sagen, ah ja, du hast ja mal drüber gesprochen heute wieder. Wie begegne ich Menschen mit diesen Prophezeiungen? Was ist das Ziel von Prophezeiungen über das Ende oder über das Agieren von einer politischen Macht, die sich so darzustellen scheint? Begegne ich ihnen, indem ich ihnen Angst mache, indem ich Drohgebärden mache, indem ich ihnen solch ein Bild von einem Tier, das aussieht wie ein Lamm und zwei Hörner, das zwei Hörner hat wie ein Lamm und redet wie ein Drache, mache ich so ein Bild und zeige ihnen das? Also ich glaube, ich brauche den Menschen heutzutage keine Angst mehr machen, vielleicht gelingt es mir ja noch nicht mal mehr. Die Bilder, die wir heute über die Medien verteilt bekommen, sind grausamer als alles, was ich da vorne hinwerfen kann. Oder bringe ich mich ein und versuche, den Menschen zu zeigen, worum es eigentlich geht, wenn wir diese Prophezeiungen hören. Das Ziel der Prophezeiung aus Daniel ist was? Die Wiederkunft Jesu. Das Reich Gottes, das am Ende aufgerichtet wird, das ist das Ziel. Das Ziel dieses Bildes von dem Tier, das aussieht wie ein Lamm und redet wie ein Drache, das Ziel ist die Wiederkunft Jesu. Jesus Christus hat im Mittelpunkt von allem zu stehen und nicht diese Bilder. Wie gehe ich mit Europa um, in dem ich lebe? Wie rede ich über Europa? Wenn ich über Europa rede, beispielsweise wenn ich ein energischer Kritiker bin, dann kann ich dieses Staatenbündnis durchaus ablehnen. Hat auch sogar seine Berechtigung. Aber hast du da einen Einfluss drauf? Habe ich einen Einfluss darauf, was die Politiker mit Europa machen oder nicht machen? Aber ich kann den Menschen helfen, die in diesem System leben, zu sagen, das, was hier geschieht, ist nichts Neues, ist nichts etwas, wo wir Angst haben müssten davor, sondern Gott hat das in der Hand. Er hat die Geschichte in seiner Hand. Und er sorgt dafür, was auch immer in dieser Geschichte passiert, dass sein Ziel, einen neuen Himmel und eine neue Erde, kommen wird. Ich kann durch mein Reden das Reich stark oder schwach machen. Aber ich kann dem Menschen auch zeigen, welche Gefahren und Herausforderungen dort sind und versuchen, sie mit einem positiven Ansatz anders an die Sache herangehen zu lassen. Ich kann dazu beitragen, dass das eigentlich starke Reich, das noch kommen wird, dass das hier schon sichtbar wird. So wie Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das ist mein Ziel bei meiner ganzen Verkündigung, dass die Menschen erkennen, Gott ist mitten unter uns und er beginnt hier schon durch dich und durch mich sein Reich zu bauen. Und es geschieht bestimmt nicht, indem wir, wie es im Moment versucht wird, uns zu isolieren, uns abzugrenzen, Mauern zu ziehen, Zäune zu ziehen, Zentren einzurichten. Das gelingt nicht damit. Das schwächt das Ganze. Weil das, wozu Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, und schaut euch mal die Berichte an von Jesus, der da unten eigentlich da ist, ja, der schon, wie soll man sagen, während der Zeit des Eisens gekommen ist, ja, das erste Mal. Das gelingt nicht, wenn ich versuche, mich abzugrenzen, abzuschotten, mit Parolen, andere Volksgruppen als Beispiel dafür zu nehmen, wie grausam die Sozialsysteme in Deutschland ausgebeutet werden. Das ist ja alles richtig. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nicht passiert. Bitte versteht mich richtig. Aber bitte vergessen wir auch nicht, dass wir Deutsche unser Sozialsystem auch ausbeuten. Und mit Sicherheit stärker als diejenigen, die 10%, die da Kindergeld bekommen im Ausland. Wir leben doch in diesem System und wir genießen es, dass es ein starkes Reich für mich ist, dass es mir in meinen sozialen Schwierigkeiten hilft. Wenn meine Mutter keine Sozialhilfe bekäme, ich sage das jetzt hier, dann könnte sie gar nicht dort wohnen, wo sie jetzt ist. Weil ihre Rente nicht mehr reicht. Sie braucht Unterstützung, damit das gelingt. Ich möchte auf diese Freiheit, auf diese Unterstützung. Merkt ihr, wie er weggeht? Ist er wieder weg. Ich möchte auf diese Unterstützung, auf diese Freiheit, die ich hier habe, nicht verzichten. Ich nicht. Und ich möchte mir sie auch nicht durch Reden versuchen, madig zu machen. sondern ich möchte dafür einstehen, dass Jesus Christus mich zur Freiheit berufen hat. Das heißt nicht, dass ich einfach drauf loslebe und tue, was ich will. Nein, überhaupt nicht. Sondern, dass ich verantwortlich mit meinem Leben umgehe und dass ich diese Verantwortung auch anderen gegenüber zeige, die nicht hier aus Deutschland sind. Ich frage mich, warum wir so viel Angst vor Flüchtlingen haben. Ich frage mich ehrlich, wisst ihr warum? Ich habe mir mal die Zahlen vom UNHCR herausgesucht von 2017. 2017, also die UNHCR ist die Organisation der UN, die Flüchtlingsströme beobachtet in der Welt. Die beobachten die nur, die zählen die Leute. 2017 sind 68,5 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht gewesen. Davon sind 25,4 Millionen aufgrund von Konflikten, kriegerischer Auseinandersetzungen oder Verfolgung, persönliche Verfolgung auf der Flucht. Also etwas noch ein Drittel. Aber alleine 68 Millionen, das ist fast die Bevölkerung von Deutschland. Von den 25,4 Millionen ist die Hälfte von 25,4 Millionen sind Kinder unter 18 Jahre. Also von 25,4 die Hälfte. Also 12, 13 Millionen Kinder unter 18 sind auf der Flucht. Und von diesen 25,4 Millionen haben nur 3,1 Millionen Menschen einen Antrag auf Asyl in einem Land gestellt, wo sie angekommen sind. 3,1 Millionen haben einen Antrag gestellt. Wenn ich den Zahlen vertraue, die jetzt vor kurzem auch für Deutschland herausgegeben worden sind, dann sind die Zahlen, was die Flüchtlinge angeht, im Moment rückläufig. Aber wenn ich weiß, dass 2017 68 Millionen Menschen auf der Flucht waren, dann kann ich mich nicht einfach verschließen und sagen, so, ich mache die Türen zu, weil 3,1 Millionen Menschen hier in Deutschland Asyl beantragen könnten. Was ja nicht passiert. Wir haben im Moment noch nicht mal eine sechsstellige Zahl, vielleicht sogar noch nicht mal eine fünfstellige Zahl, die momentan hier nach Deutschland gekommen ist. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir durch das andere, durch das Fremde Angst haben vor Veränderung, Angst davor haben, was auf uns zukommt. Das möchte ich gar nicht sagen. Und ich möchte das auch nicht in irgendeiner Weise versuchen, jetzt in Frage zu stellen, dass Menschen in bestimmten Gebieten in Deutschland Angst haben, auf die Straße zu gehen, weil sie Angst haben vor dem Fremden. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen, das ist alles berechtigt. Aber ich möchte bewusst machen, dass wir es im Verhältnis zu den Parolen, die von den Politikern im Moment verwendet werden, mit ganz wenigen Menschen zu tun haben, die im Moment nach Europa drängen. Was mir viel mehr Angst macht, ist meine Ignoranz. Ich spreche von meiner Ignoranz. Dass wir im Mittelmeer jeden Tag Tausende von Menschen ertrinken lassen, weil wir darüber diskutieren, welches Land nimmt die Menschen, die da in Seenot geraten sind und wenn sie es selber verursacht haben, auf. Das macht mich als Christ wütend. Das treibt mir die Tränen in die Augen und ich sage mir, das darf doch nicht wahr sein. Da kann ich doch nicht mehr diskutieren. Ich muss den Menschen noch helfen. Entschuldigung. Was ist das für eine Welt, dieses christliche Abendland, in dem ich lebe? Das vor den Toren dieses christlichen Abendlandes dazu bei zuschaut, wie Menschen im Meer ertrinken. Als Jesus auf diese Erde kam, hat er sich massiv für Menschen eingesetzt, die in Nöten und Ängsten unterwegs waren. Er hat sich für diejenigen eingesetzt, die von der Elite oder von einer Nation abgelehnt worden sind. Er hat sich gegen die gestellt, die mit Parolen versucht haben, die Menschen hinter sich zu holen. Er hat sich nicht gescheut, den Führern gegenüberzutreten, die den Glauben für sich gepachtet hatten. Und ich möchte euch mal ein bisschen versuchen, Verständnis zu öffnen. Das ist mir jetzt erst in den letzten Wochen bewusst geworden. Ich habe das in meiner Gruppe gesagt, ich sage es jetzt nochmal hier vorne. Als damals in Jerusalem 3000 Menschen getauft worden sind, wo natürlich sehr viele Volksgruppen auch da waren, und wahrscheinlich waren in Jerusalem mehr Menschen als Einwohner unterwegs. Aber unabhängig davon hatte Jerusalem zu diesem Zeitpunkt 30.000 Einwohner. Wenn von 30.000 Einwohnern 10% getauft werden, nur in der Theorie gesprochen, wenn von, wie viele Einwohner hat Schweinfurt 70? Von 50.000 Einwohnern 5.000 getauft würden, plus die ganzen Menschen, die noch zusätzlich da sind. Glaubt ihr, dass das merkbar wird? Das geht nicht mehr an den Leuten vorbei. Und das geht ja noch weiter, ne? Dann sind es dann 5.000, die gläubig sind. Manche Übersetzungen sagen, es sind nochmal 5.000 getauft worden. Und dann kam die Verfolgung. Aber das hat nicht aufgehört. Sie haben aufgehört zu zählen. Es wurden immer mehr. Und dass das die Menschen unruhig macht, dass da plötzlich eine Bewegung da ist, die etwas auf den Kopf stellt, ist doch ganz natürlich. Das würde doch mir genauso gehen. Warum haben wir so Angst vor denjenigen, die da von außen kommen? Weil das aus unseren Augen so viele sind. Zumindest wird es so dargestellt. Und ich kann verstehen, warum Politik und warum Menschen in unseren Ländern so reagieren. Kann ich verstehen. Aber wenn ich an Jesus schaue oder wenn ich Jesus mir anschaue, wie er mit den Menschen umgegangen ist, da hat er keine Zäune hochgezogen. Im Gegenteil, er ist über die Mauer rübergegangen nach Samaria. Er hat eine samaritische Frau als Beispiel genommen, was es heißt zu glauben, als sie um Heilung für ihre Tochter oder Sohn gebetet hat. Er hat Grenzen überwunden und hat die Grenzen bewusst gemacht, gesagt, das darf nicht sein, der Glaube, die Beziehung ist das Entscheidende. Es geht nicht darum, Menschen auszugrenzen, sondern sie hineinzubringen. Wie die Begegnung mit Jesus, Steuereinnehmer haben alles stehen und liegen lassen und Unrecht wieder gut gemacht haben. Es geht nicht darum, die Gesellschaft zu schwächen, weil es prophezeit ist, dass Europa ein starkes und schwaches Reich sein wird. Es geht um unseren einzigen Auftrag, den wir als Christen in dieser Welt haben. Anderen Menschen von dem kommenden Reich zu erzählen, von der Liebe Gottes zu erzählen, die durch dich sichtbar werden soll. Und wie geschieht es? Der jüngste Jünger Jesu beschreibt das wunderbar. 1. Johannes Kapitel 4, Verse 11 und 12. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Wodurch wird Gott sichtbar? Durch meine Liebe. Durch meine Zuwendung, durch meine Offenheit, die ich anderen Menschen zeige, dass es nicht um ihre Hautfarbe geht, nicht um ihr Andersartigkeitssein geht, sondern dass es darum geht, dass Jesus Christus der Herr in meinem Leben ist und dass er derjenige ist, der Licht in diese Welt hineinbringt. Ganz gleich, wie dunkel die Welt im Moment in deinen Augen für dich ganz persönlich aussieht. Ganz gleich, wie dunkel und wie schwarz sie gezeichnet wird. Jesus Christus bringt durch seine Liebe, durch dich und durch mich, das Licht in diese Welt, die Menschen darauf vorzubereiten, dass er wiederkommen wird. Er schreibt davor, meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Du, ich, wir sind der beste Beleg dafür, dass Gott sichtbar wird. Und dazu können Prophezeiungen sehr hilfreich sein. Aber nur mit dem Ziel, dass ich Menschen bewusst mache, wie sehr ich mich von Gott geliebt weiß. Mein Gegenüber soll erkennen, dass es Gott gibt. Und dass es nicht nur Fantasie ist und die Vorstellung von irgendwelchen religiösen Verrückten. Aber, und das ist das Aber, das uns alle ganz wichtig vor Augen stehen sollte, selbst wenn ich noch so sehr liebe, ich kann mein Gegenüber nicht dazu zwingen, dass es auf diese Liebe reagiert. Ich kann Liebe nicht erzwingen. Liebe kommt aus der Freiheit des Menschen. Gott hat dir und mir die Freiheit geschenkt. Es ist die Grundlage für das Miteinander. Ich möchte uns zurufen, lassen wir uns nicht von Menschen diese Liebe ausreden oder begrenzen. Wer wirklich liebt, der berechnet nicht, der schottet sich nicht ab, sondern wird immer im Gespräch bleiben und nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Warum? Weil Johannes sagt, weil die Bibel sagt, Gott hat uns zuerst geliebt. Obwohl wir als Sünder in dieser Welt leben und sind. Lass dir Mut machen. Lass dir Mut machen, durch diese Prophezeiungen den Menschen die Liebe Gottes zu verkündigen. Den Menschen zu zeigen, dass da jemand ist, der über all dem steht, der diese Welt in seiner Hand hat, auch wenn es nicht so zu sein scheint. Die Geschichte lehrt es uns. Gott ist da. Er greift und hat in dein und mein Leben eingegriffen und tut es immer wieder. Und seine Liebe erreicht dich jeden Tag und gibt dir Mut, den Herausforderungen des Alltags zu begeben. Lass du dich von seiner Liebe erreichen und mache dadurch Gott in deinem Leben und in dem Leben dieser Welt sichtbar, dass er wiederkommen kann am Ende der Zeit, die er setzt. Und nicht der Mensch. Amen.